Sivatava und Rabot herunterladen. Wir lesen die Werke von Bales Sulam, Artikel Die Freiheit, und wir machen weiter mit der Überschrift Die Freiheit des Einzelnen. Die Freiheit des Einzelnen. Jetzt haben wir ein gründliches und genaues Verständnis der Freiheit des Einzelnen erlangt. Das bezieht sich nur das ist, wir lesen woanders, zwei Überschriften warten. Die Notwendigkeit, die Freiheit des Einzelnen zu bewahren. Wisse, dass dies der einzig wahre Besitz des Einzelnen ist, der weder beschädigt noch verändert werden darf. Denn das Ziel all dieser in der Grundlage enthaltenen Neigungen ist es, sich zu materialisieren und die Form von Konzepten anzunehmen. Dies erfolgt als Ergebnis des Gesetzes der Evolution, der diese Kette kontrolliert und sie immer wieder vorantreibt, wie im Artikel der Frieden erklärt, und zwar sobald der Einzelne wächst und Erkenntnis erlangt. Wir lernen auch, dass jede Tendenz dazu bestimmt ist, sich in ein erhabenes und unermesslich wichtiges Konzept zu verwandeln. Wer also eine Tendenz aus einem Individuum ausrottet und entwurzelt, verursacht den Verlust jenes erhabenen und wundersamen Konzepts, das am Ende der Kette entstehen soll. Denn diese Tendenz wird nie wieder in einem anderen Körper auftauchen. Dementsprechend müssen wir verstehen, dass eine bestimmte Tendenz, wenn sie die Form eines Konzepts annimmt, nicht mehr als gut oder schlecht beurteilt werden kann. Denn solche Beurteilungen sind nur möglich, solange es sich noch um Neigungen oder unreife Konzepte handelt. Doch sobald sie die Form echter Konzepte annehmen, wird gut oder schlecht überhaupt nicht erkannt, wie in den folgenden Aufsätzen ausdrücklich erklärt wird. Aus dem oben Gesagten lernen wir, welch schreckliches Unrecht jene Nationen begehen, die Minderheiten ihre Herrschaft aufzwingen und sie ihre Freiheit berauben, ohne ihnen zu erlauben, ihr Leben nach den Neigungen zu führen, die sie von ihren Vorfahren geerbt haben. Sie sind schlichtweg als Mörder zu betrachten. Selbst diejenigen, die weder religiös sind, noch an eine zielgerichtete Führung glauben, verstehen die Notwendigkeit, die Freiheit des Individuums zu bewahren, wenn sie die Systeme der Natur betrachten. Denn wir sehen, wie viele Nationen im Lauf der Generationen untergingen, weil sie ihre Minderheiten und Individuen unterdrückten, welche sich gegen sie auflehnten und ihnen letztendlich den Ruin brachten. Es ist also klar, dass es keinen Frieden in der Welt geben kann, solange wir nicht die Freiheit des Einzelnen berücksichtigen. Ohne sie wird kein Frieden von Dauer sein und der Ruin wird überwiegen. Damit haben wir das Wesen des Individuums mit äußerer Genauigkeit definiert, nachdem wir alles, was es von der Allgemeinheit nimmt, abgezogen haben. Nun stellt sich die Frage, wo ist letztlich das Individuum selbst? Alles, was wir bisher über das Individuum sagten, wird nur als das von seinem Vorfahren geerbte Eigentum wahrgenommen. Doch wo ist das Individuum selbst? Der Erbe und Träger dieses Eigentums, das von uns verlangt, sein Eigentum zu schützen. Wir haben bisher noch nicht den Punkt des Selbst im Menschen gefunden, der als unabhängige Einheit existiert. Und wozu brauchen wir den ersten Faktor, der einer langen Kette von Tausenden von Menschen entspricht, einer nach dem anderen, von Generation zu Generation, und durch welche das Bild des Individuums als Erbe entsteht? Und wozu dienen die anderen drei Faktoren, nämlich in Bezug auf die Tausende von Menschen, die in derselben Generation nebeneinander stehen? Letztlich ist jedes Individuum nur eine staatliche Maschine, immer bereit, der Öffentlichkeit zu dienen, wie sie es für richtig hält. Mit anderen Worten ordnet man sich zwei Arten von Öffentlichkeit unter. Aus der Perspektive des ersten Faktors ist man einer großen Gesellschaft aus vergangenen Generationen untergeordnet, die aufeinander folgten. Aus der Perspektive der drei anderen Faktoren ist man der heutigen Gesellschaft untergeordnet. Dies ist in der Tat eine universelle Frage. Aus diesem Grund lehnen viele die obige, natürliche Methode ab, obwohl sie sich ihrer Gültigkeit durchaus bewusst sind, wählen sie stattdessen metaphysische Methoden wie Dualismus oder Transzendentalismus, um sich ein spirituelles Objekt und dessen Sitz im Körper als Seele des Menschen vorzustellen. Und diese Seele lehrt und treibt den Körper an. Sie ist das Wesen des Menschen und sein Selbst. Möglicherweise beruhigen diese Deutungen das Gemüt. Das Problem ist, dass sie keine wissenschaftliche Lösung dafür bieten, wie ein spirituelles Objekt mit den physischen Atomen des Körpers in Kontakt treten kann, um ihn zu bewegen. All ihre Weisheit und ihre Nachforschungen ließen sie keine ausreichende Erklärung finden, welche die breite und tiefe Kluft zwischen dem spirituellen Wesen und dem körperlichen Atom überbrücken könnte. Daher hat die Wissenschaft aus all diesen metaphysischen Methoden nichts gewonnen.
So ist es. Kurze Erklärung. Er hat alle Anstrengungen von diesen ganzen Zoologen, Biologen oder Ärzten begraben, die versuchen, irgendeine Quelle des Lebens dort zu finden, in ihrem Bereich.
Wie kann man das Folgende sagen? Der Beweis, dass wenn man Millionen Dollar dafür bezahlt, der mein Atom, wenn man das Atom auseinander nimmt und dort ein spirituelles Objekt zu finden, das, damit hat er hier das alles beerdigt. Und was ich fragen wollte, ist über die Freiheit des Individuums. Er schreibt, dass man die Freiheit des Individuums bewahren soll, weil sonst ist es eine Zerstörung. Das ist ein Problem, dass ein bestimmtes Volk zum Abstieg gelangt. Und wir sehen, dass im Laufe der Geschichte bestimmte Völker verschwunden sind. Indianer zum Beispiel oder noch andere. Ist das ein Mangel dessen, dass wir die Korrektur ergänzen müssen?
Ich weiß es nicht, aber allein Anschein nach, so denke ich, befindet sich das Ganze in dem Prozess der Entwicklung in der Welt. Und hier kannst du nichts dagegen tun. Genauso auch unser Volk. Wie viele Veränderungen hat es bereits durchlaufen? So wie er schreibt, das was war, aus all dieser Schönheit, das wir hatten, wo sind wir heute? Das ist alles. Hier stellt sich die Frage. Aber eine Lösung, eine Antwort, ich denke nicht, dass wir darauf jetzt antworten können.
Und wenn man noch von der Sicht fragen kann, dass der Mensch eine kleine Welt ist, was bedeutet das, dass es bestimmte Eigenschaften im Menschen gibt, die man ausrotten kann oder man kann sie auch nicht ausrotten? Wie ist das im Inneren des Menschen? Das ist eine der Sachen, die über die Kabbalah schreibt, und das ist unklar. Wie kann das im inneren Teil des Menschen sein?
Im Inneren, mit Hilfe der Erziehung, mit Hilfe dem Einfluss der Umgebung auf den Menschen, können wir in ihm gewisse Eigenschaften hervorwachsen lassen und auch so das Gegenteil. Und so verändert sich der Mensch. Ja.
Aus dem, was hier Baal HaSulam schreibt, entsteht hier trotzdem eine Frage. Was ist dann die Antwort? Er sagt ja, dass es ein riesen Unterschied ist zwischen spirituellen und materiellen Atom ist. Er sagt, dass das Atom in die Bewegung des spirituellen Objekts gebracht wird. Wie ist das möglich? Wie ist ein Kontakt des spirituellen mit dem Atom, materiellen Atom möglich? Also das und er sagt, so etwas gibt es nicht. Und was gibt es dann?
Darüber werden wir noch lesen. Ja, gelernt.
Raff, er sagt hier, dass der Mensch ein passiver Träger zwei Gesellschaften sind. Das erste, das ist ein Resultat dessen, und das zweite, das ist seine Generation. Das heißt, es ist ein Ergebnis des einen und des anderen. Und er sagt, dass es keine Wahl hier gibt.
Ja, stimmt.
Aber in den vorigen Abschnitten sagte er, es gibt trotzdem eine Wahl. Er sagt, gab ein Beispiel von Rabbi Yossi ben Kisma und so weiter. Gibt es also eine Freiheit der Wahl oder nicht?
Wir werden sehen. Von hier raus sehe ich, dass er noch seine Erklärung noch nicht vollendet hat.
Er spricht jetzt über den Zustand, wo wir völlig passiv sind von allen Einflüssen, von allen Faktoren.
Ja, wir werden sehen des Weiteren. Auf geht's.
Darf man trotzdem versuchen zu klären, das, was er schreibt? Dieser Faktor, wenn die hohe Erkenntnis verloren geht, wenn man auf die Freiheit des Individuums oder seine Neigungen schlägt, wie kann sich überhaupt etwas aus ihnen verschwinden? Wieso wird das später nicht mehr wieder zurückkehren?
Weil du ihn beeinflusst, dass er nicht mehr mit diesem Teil der Verlangen, Gedanken verbunden sein möchte, verbunden zu sein mit einem gewissen Prozess, und dann verschwindet das aus der Welt, sozusagen.
Warum verliert dann die Welt eine höhere Erkenntnis? Vielleicht wird das auf einem anderen Platz.
Ich weiß es nicht. Er sagt nein.
Und was genau verlieren wir? Was genau verliert die Menschheit, wenn die auf die Freiheit des Individuums schlägt?
Dass die Menschheit, dass den Menschen dadurch auch zerstört.
In diesem Individuum, ja?
Diese Persönlichkeit kann sein, dass sie dir eine besondere Entwicklung bringt.
Kann man ein Beispiel geben, was es überhaupt bedeutet, dass man eine Neigung ausrotten kann bei einem Individuum? Irgendein Beispiel.
Wir werden das bald lernen. Das ist, wenn du zu einer Persönlichkeit kommst und an ihn solche Handlungen verrichtest, dass als Folge dessen du ihn neutralisierst, das, was er in seiner eigenen Meinung hatte, in seinen Errungenschaften und in seinem Wissen. Und das ist das, wozu du ihn antreibst.
Das heißt, wir sind heute unter dem Einfluss der Massenmedien. Das heißt, man entwickelt uns jetzt bereits falsch.
Im Allgemeinen befindet sich das alles in den Händen des Schöpfers. Das ist keine Persönlichkeit, weil das weitaus gefährlicher ist.
An einem anderen Platz spricht er über diejenigen, die die Welt korrigieren möchten. Und er sagt, wenn man ihnen die Freiheit gibt, dann würden sie überhaupt alle in einer Linie aufbauen. Aber man erlaubt es ihnen nicht. Gibt also der Schöpfer trotzdem die Freiheit für diese, die die Welt korrigieren möchten oder nicht? Gibt er ihnen die Freiheit oder nicht? Oder ist es eine Einbildung? Kann man überhaupt etwas zerstören, wenn überhaupt?
Ja. Hast du gesehen, wie das mit Hitler war oder anderen auch, die ähnlich sind?
Wieso sagt er dann am anderen Platz, dass er denjenigen, die die Welt korrigieren möchten, nicht erlaubt, das zu tun, was sie wollen?
Aber in jedem Fall, sie machen etwas, aber der Schöpfer gibt ihnen nicht die Möglichkeit, das Ganze zu vollenden. Er stoppt sie.
Noch eine Frage. Wir sehen genauso, dass ganz verschiedene Menschen kommen und jemand der Freunde sagt, gib dem Licht Raum zu arbeiten, der Licht wird alles korrigieren. Und diese äußeren Unterschiede verschwinden als ob. Was bedeutet das, dass man die Freiheit des Individuums bewahrt und seine Neigungen?
Ich sage nicht, ich denke nicht, dass hier die Rede ist von solchen Menschen wie wir, weil keiner von uns hat eine eigene Meinung, so dass er sie so entwickeln könnte, dass das sich auf die Welt auswirkt. Ich denke nicht, dass hier die Rede ist über solche Menschen wie wir, dass es solche Persönlichkeiten gibt, die sich über der ganzen Menschheit erheben können und die Linie der Menschheit, die Linie ihrer Entwicklung bestimmen können.
Welche wichtige Meinungen muss man da trotzdem bewahren und die potenzielle Erkenntnis?
Es gab solche und gibt solche. In unserer Zeit, auf wen kannst du jetzt in unserer Zeit aufzeigen, zum Beispiel Bala Sulam, Rav Kook? Solche Persönlichkeiten, aber heutzutage sehe ich niemanden, hinter dem man irgendwie folgen könnte, von ihm etwas lernen könnte. Ich hab keine solchen Beispiele.
Dann habe ich das falsch verstanden, dass die Freiheit des Individuums, dass man hier jeden Einzelnen hüten muss. Das heißt, man spricht über Kabbalisten, diejenigen, die führen.
Allen Anschein nach ist die Rede von allen, aber du hast recht. Wir sind auch heute nicht in der Lage auch. Wie? Wo siehst du, dass jemand in der Menschheit jemanden achtet und dem man folgen könnte?
Wenn man hier über die Freiheit des Individuums spricht und es gibt besondere Menschen, die den Schöpfer schickt, um die Menschheit zu lenken oder ein Land zu lenken, dann sollen wir nicht besorgt sein, dass jemand beginnt, uns unterzuwerfen oder dass überhaupt jemand das tun kann.
Wir werden sehen. Wir haben noch einiges hier zu lernen. Ja, Dudi.
Überschrift: Der Wille zu empfangen, Existenz aus Nicht-Existenz. Um hier auf wissenschaftliche Weise einen Schritt voranzukommen, brauchen wir nur die Weisheit der Kabbalah. Denn alle Lehren der Welt sind in ihr enthalten. In Bezug auf spirituelle Lichter und Gefäße lernen wir, dass sich die primäre Neuerung aus der Perspektive der Schöpfung, die er aus Nicht-Existenz erschuf, auf einen einzigen Aspekt bezieht, der als Wille zu empfangen definiert wird. Alle anderen Dinge der gesamten Schöpfung sind keine Neuerungen. Es handelt sich nicht um Existenz aus Nicht-Existenz, sondern um Existenz aus Existenz. Das bedeutet, dass sie direkt aus seinem Wesen hervorgehen, so wie das Licht aus der Sonne hervorgeht. Auch hier gibt es nichts Neues, denn nach außen erstreckt sich nur das, was sich im Kern der Sonne befindet. Der Wille zu empfangen ist jedoch eine völlige Neuheit. Vor der Schöpfung gab es so etwas nicht, da er überhaupt keinerlei Willen zu empfangen hat, da er allem vorausgeht. Von wem sollte er also empfangen? Aus diesem Grund ist dieser Wille zu empfangen, den er als Existenz aus Nicht-Existenz extrahierte, ein tatsächliches Novum. Aber alles andere kann man nicht Schöpfung nennen. Daher werden alle Gefäße und Körper sowohl aus den spirituellen als auch aus den physischen Welten als spirituelle oder körperliche Substanz betrachtet, deren Natur der Wille zu empfangen zugrunde liegt.
Nekashov.
Wir lesen noch einmal. Wir lesen noch einmal Überschrift: Der Wille zu empfangen, Existenz aus Nicht-Existenz. Um hier auf wissenschaftliche Weise einen Schritt voranzukommen, brauchen wir nur die Weisheit der Kabbalah. Denn alle Lehren der Welt sind in ihr enthalten. In Bezug auf spirituelle Lichter und Gefäße lernen wir, dass sich die primäre Neuerung aus der Perspektive der Schöpfung, die er aus Nicht-Existenz erschuf, auf einen einzigen Aspekt bezieht, der als Wille zu empfangen definiert wird. Alle anderen Dinge der gesamten Schöpfung sind keine Neuerungen. Es handelt sich nicht um Existenz aus Nicht-Existenz, sondern um Existenz aus Existenz. Das bedeutet, dass sie direkt aus seinem Wesen hervorgehen, so wie das Licht aus der Sonne hervorgeht. Auch hier gibt es nichts Neues, denn nach außen erstreckt sich nur das, was sich auch im Kern der Sonne befindet. Der Wille zu empfangen ist jedoch eine völlige Neuheit. Vor der Schöpfung gab es so etwas nicht, da er überhaupt keinerlei Willen zu empfangen hat. Da er allem vorausgeht, von wem sollte er also empfangen? Aus diesem Grund ist der Wille zu empfangen, den er als Existenz aus Nicht-Existenz extrahierte, ein tatsächliches Novum. Aber alles andere kann man nicht Schöpfung nennen. Daher werden alle Gefäße und Körper sowohl aus den spirituellen als auch aus den physischen Welten als spirituelle oder körperliche Substanz betrachtet, deren Natur der Wille zu empfangen zugrunde liegt.
Liebe
Freunde, wir werden jetzt Zusammenfassung des Unterrichts machen, Zusammenfassung von dem, was wir vom Rav erhalten haben. Erster Teil des Unterrichts und auch der zweite Teil. Also bitte die Zusammenfassung.
Ja, es ist schwer, das Ganze zusammenzufassen, weil es war so viel im ersten Teil des Unterrichts. Das, was mich jetzt berührt hat, ist die Klärung dessen, was wollen wir, welche Hilfe wollen wir vom Schöpfer erlangen.
Weil
es dort bestimmte Etappen auf dem Weg der Entwicklung gibt und ich habe gehört, dass die Freunde auch darüber gefragt haben, ob wir um den Zustand des Exils bitten, weil ohne das Exil können wir, haben wir kein Bedürfnis und wir brauchen dieses Bedürfnis. Oder wir bitten um Korrektur, damit wir das Verlangen haben, um zu geben. Nicht nur das Bedürfnis, um zu geben, sondern dass wir bereits ein tatsächliches Verlangen mit sich bringen. Und überhaupt, dass wir um das Ziel fordern müssen, dass dies letzten Endes der Endpunkt ist und das ist bereits der Genuss am Geben. Und in jedem Fall, was ich verstanden habe, wie dem auch sei, müssen wir konkret darum bitten, damit wir eine gemeinsame Bitte haben, damit wir etwas gemeinsam wollen. Und dafür müssen wir verbunden sein und für uns klären, was ist genau unsere Bitte.
Interessant
ist,
das, was man mit dem zweiten Teil verbinden kann, wenn wir über die Freiheit des Individuums sprechen, und dass wir alle aus dem Verlangen zu empfangen bestehen. Und das ist eine Sache, die Existenz aus Nicht-Existenz ist. Und wenn wir tatsächlich unterscheiden, dass wir, dass bei uns das Verlangen zu empfangen zugrunde liegt und jede ist wichtig. Und weil jede wichtig ist, dann müssen wir uns auch so ständig zur Grube, zum Sehen, zu verhalten. Und jeder kann dort seinen Teil einbringen. Und wir zusammen, im Endeffekt, sind solche besonderen Teile, die zur Bitte gelangen, zur Klärung der richtigen Bitte, besonders und Pesach. Tatsächlich klären wir, was wir wollen. Wir wollen aus Ägypten herauskommen. Tatsächlich möchten wir einander helfen. Das sind solche sehr tiefen Klärungen im Pesach, sogar in der Vorbereitung zu Pesach,
die der Schöpfer schuf, um zu tun. Wir haben das Verlangen, um zu empfangen bekommen und müssen alles tun, um das Verlangen, um zu geben, zu erlangen. Und dafür müssen wir vom Schöpfer fordern, dass er uns dieses Verlangen gibt. Und im Wesentlichen ist das nicht das Verlangen, sondern die Absicht. Und das kann man nur vom Zehner bekommen, nur in unserer Umgebung und der Chisaron dazu. Dafür sind wir hier.
Ja, das ist keine einfache Sache, weil der Mensch enthüllt, dass der Schöpfer das Verlangen zu erfahren geschaffen hat. Und dass der Mensch versucht, das Verlangen zu geben, zu erreichen, das ist als ob gegen den Schöpfer. Und immer ist es entgegengesetzte Schöpfung. Aber danach entdecken wir, dass das Verlangen des Schöpfers ist. Der Schöpfer möchte, dass wir damit arbeiten, dass wir das Verlangen zu geben haben.
Ja, im ersten Artikel spricht er über die Beziehung zwischen dem Verlangen, um zu geben von Israel und dem Verlangen, um zu empfangen von den Söhnen von Ismael und Esau. Und die Frage ist, woher können wir wissen, dass wir es erben werden? Und wenn dieses Verlangen, um zu empfangen, diese Kraft des Gebens bekommt, so wird er sich zufrieden geben und dann wird er aus dem Verlangen zu empfangen herausfallen. Deswegen muss der Schöpfer hier einen Gegensatz der Handlung tun, das Verlangen zusammen vergrößern und dadurch bekommt eine echte Forderung, um das Verlangen zu geben, zu erlangen und aus dem Verlangen zu empfangen, zu fliehen. Und darin gibt es dann eine reine Bitte, um das Verlangen, um zu geben, zu erwerben. Das eine gegenüber dem anderen, das schuf der Schöpfer.
Ja, richtig. Interessant, dass der erste Teil und der zweite Teil, alles dreht sich um das Geschöpf. Im Prinzip. Und das Geschöpf ist tatsächlich das Verlangen zu empfangen. Und seine Arbeit, die Korrektur, das ist tatsächlich so ein Verlangen zu geben, zu erschaffen, so ein Verlangen zu geben. Das ist seine Arbeit. Das heißt, er muss all diese Handlungen ausführen, nach Ratschlägen suchen, nach allen möglichen Mitteln, alles Mögliche zu tun, um diesen Chisaron zu erschaffen, welchen es in ihm nicht gibt. Und den kann er auch nicht bekommen, außer mittels der Bitte. Und bevor er zu der Bitte gelangt, geht er viele Etappen der Entwicklung durch. Und dieser Chisaron, das ist wirklich, dieser Chisaron soll ihm fehlen. Das soll in seinem Leben wirklich fehlen. Und dieser Chisaron, dieser Mangel, das gibt es in ihm nicht. Aber in der gemeinsamen Arbeit der Geschöpfen schaffen wir das, was letztendlich daher zu diesem Mangel wird. Und dann bekommen wir einen Platz der Forderung an den Schöpfer. Das heißt, eine wahre Forderung an den Schöpfer, dass der Schöpfer ihnen dieses Verlangen gibt, welches sie nicht besitzen. Und hier werden sie die Vollkommenheit enthüllen, obwohl es ihnen entgegengesetzt ist. Aber trotzdem, das ist die Korrektur des Menschen, um dieses ganze Ziel zu bekommen.
Ja, dieser Chisaron zuallererst ist lediglich Chisaron. Er spricht nicht über die Füllung des Verlangens, des Verlangens umzugeben. Das heißt, man muss dieses Verlangen hier auswechseln. Hier gibt es noch eine Sache. Das ist nicht ganz das Verlangen zu verändern, sondern hier ist die Absicht gemeint. Ich habe verstanden, dass das Verlangen zu empfangen und das Verlangen umzugeben, dass sie nicht existieren an sich, sondern das ist, sie existieren sich entgegengesetzt, diese, wenn man das Verlangen zu empfangen zügelt. Und erst dann beginnt
Okay, teure Freunde, wir machen weiter. Wir haben von Rav gehört, dass es sehr schwierig für uns ist, unsere Gebete zusammen zu verbinden in ein gemeinsames Gebet. Dafür muss man wie ein Mensch mit einem Herzen sein. Nochmal. Für uns ist es sehr schwierig, unsere Gebete zusammen zu verbinden in ein gemeinsames Gebet. Dafür muss man wie ein Mensch mit einem Herzen sein. Also jetzt, jede Zehner investiert die Anstrengung und baut ein gemeinsames Gebet im Zehner auf.
In
Wirklichkeit fühlen wir im Wesentlichen das, was uns fehlt, das ist, dass wir uns in dieser Bitte befinden, dass wir immer wieder dazu zurückkehren, damit wir darüber nachdenken. Und wir sagen immer, wie kann es sein, dass ich über das Ziel der Schöpfung nachdenke, an die Freunde? Und oft sehen wir auch, dass wenn die Freunde daran denken, dann denken auch wir daran. Also müssen wir diese Ausrichtung für uns formen. Also vielleicht müssen wir in unserer Bitte daran denken, an die Freunde denken, an das Gebet der vielen denken, damit die Freunde sich in einer richtigen Absicht heute befinden.
Gestern gab es so ein starkes Gefühl während der Mahlzeit, als wir alle zusammen saßen. Es war tatsächlich so ein starkes Gefühl, dass wir wahrhaftig wie ein Mensch mit einem Herzen sind. Das ganze Weltkli. Und die Mahlzeit verbindet sehr. Also es gab ein Gebet. Ich denke, dass das beste Gebet ist, wenn wir alle zusammen sind. Mit der ganzen Welt, mit der ganzen Menschheit. Und wir sitzen an einem Tisch und essen diese Mahlzeit, die der Schöpfer für uns vorbereitet hat.
Damit wir aus all diesen Handlungen, Bestrebungen, als Resultat dessen die Eigenschaft des Gebens entsteht.
Und wir möchten das Ziel der Schöpfung realisieren, dieses Verlangen zu empfangen nehmen, welches aus dem die Existenz, also Nicht-Existenz, welches Schöpfer verschaffen hat, um es zu ändern, die Absicht zu ändern von allen und damit das Ziel der Schöpfung zu realisieren, dieses Verlangen zu empfangen, zur Verschmelzung mit dem Schöpfer zurückbringen. Das ist damit gemeint. Und wir möchten, dass alle verschiedenen Verlangen zu empfangen, die an sich selbst getrennt sind, dass sie zu einem Ganzen zurückkehren und sich an diesem einen Punkt versammeln können. Und dort schließen sich alle Verlangen ein, um dieses Verlangen zu empfangen. Darin möchten wir spüren, wie alle und alle spüren, dass alle alle spüren und in diesem einem Gebet, gemeinsamen Gebet, klaren Gebet, direkt zum Chef ausgerichtet und um mit ihm Verschmelzung zu sein und Angleichung davon zu erlangen mit ihm.
Ja, diese eine Bitte ist wirklich interessant, aber wir reden hier über eine Bitte, die sich in einem Menschen befindet. Er will, er bittet, aber in Wirklichkeit ist diese Bitte um das Geben eine Bitte, die aus vielen Bestandteilen besteht, sozusagen aus vielen, aber all das ist ein Ganzes. Wie Teile eines Körpers, wie die Organe, so ist es eine Bitte, in jedem, das sich in jedem von uns befindet. Sie gehört eigentlich diesem Ganzen an, das eine gemeinsame Bitte ausrichten möchte. So müssen wir einerseits zusammengeschlossen sein zu einem Körper und andererseits wollen wir unseren Körper benutzen, um ihn diesem einen Körper geben zu wollen oder uns selbst ihm widmen können oder genauso auch zu der Forderung zum Schöpfer gelangen, dass er diese ganzen Teile verbindet zu einem einzigen Verlangen, das wir nicht in der Lage sind zu tun. Wie das Leben, das in unserem Körper existiert, wo es Organe gibt, aber es gibt immerhin den Schöpfer, der diesen Körper belebt und so gelangen wir zu der Bitte an den Schöpfer, dass er das Verlangen des Lebens realisiert, damit es darin Leben gibt, wo der Schöpfer anwesend sein kann.
Ja, das ist vielleicht unsere Bitte, dass wir eine gemeinsame Bitte haben werden, damit wir einen gemeinsamen Einschluss ineinander haben werden, damit wir uns ineinander einschließen und das Verlangen von des anderen spüren, beeindruckt werden davon, dass sie für uns wichtig werden, damit wir wollen, dass sich das alles verwirklicht. Okay, Freunde, wir beenden mit den Worten, die wir von Rav gehört hatten. Eine richtige Szene ist dann, wenn alle 10 Freunde verstehen, dass in ihrem gegenseitigen Einschluss sie den Szene aufbauen, welche eine besondere Kraft dann haben, den Schöpfer zu beeinflussen und dadurch zu den Korrektur zu gelangen. Heute um 12 Uhr Tagesunterricht, 17.30 Uhr lesen wir Tess, 19.30 Uhr lesen wir das Buch Soa und wir beenden mit einem Lied.
רוצים לחבר